Liebe, Geschwister, wir dürfen heute Abend einen Überblick gewinnen über das Buch der Offenbarung Jesu Christi. Da dürfen wir zuerst ein Wort herausgreifen, nämlich aus dem letzten 22. Kapitel, dem 13. Vers. Wir lesen hier: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Diese Doppelführung dieses Zeugnisses ist eine Dreifache. Vorerst stellt sich der Herr am Abschluss dieses Offenbarungsbuches vor als das Alpha und das Omega. Also vorerst als den ersten und als den letzten Buchstaben des griechischen Alphabetes. Er bekennt sich gleichsam zu seinem Zeugnis, das er in seinem Erdenleben in Bezug auf das Wort Gottes und in Bezug auf sich selbst ausgesprochen hat. Kein Jota, das heißt, nicht der kleinste Buchstabe im griechischen Alphabet, wird fallen, bevor nicht alles erfüllt ist, was der Geist Gottes in einen solchen kleinsten Buchstaben, also einmal so bezeichnet, in das geringste aller Zeichen, die es gibt. Ein Buchstabe ist ja ein jämmerliches Häklein oder Förmlein, wie wir wollen, ein Nichts. Und doch lesen wir, der Buchstabe tötet. Oder macht lebendig. Für den, der im Glauben an Jesus Christus steht und in dieser Stellung im unterwürfigen Gehorsam sich unter das Wort Gottes stellt, für den sind alle Buchstaben der Schrift lebendig machende Elemente durch den Geist, der uns gegeben ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der erste und letzte Buchstabe, eigenartig. Ich vergleiche das so, wenn ich einen Maßstab bei uns Architekten, so 30 cm, in meinen Händen halte, von bei 1 und bei 30, wenn ich die, den Anfang und das Ende, das 1 und das 30, in meiner Hand habe, wie steht es dann mit den Zahlen dazwischen, habe ich die auch in meiner Hand. Wie ist es hier mit dem Herrn, mit den übrigen Buchstaben? Selbstverständlich. Aber hier bezeugt sich unser Herr noch einmal, dass er in seiner Person nicht nur den Namen trägt, das Wort Gottes, sondern in einer Präzision ohnegleichen identisch ist mit dem geschriebenen Worte Gottes in Buchstaben. Vom ersten Buchstaben des Alten Testamentes bis zum letzten im Neuen Testament. Das ist er, der sich hier bezeugt. Zweitens, also hier identifiziert er sich noch einmal mit der ganzen Schrift Gottes, mit der Heiligen Schrift. Das zweite Zeugnis: Ich bin der Erste und der Letzte. Da stellt er sich vor in Bezug auf die Rangordnung, wo irgendeiner in einer Beziehung der Erste ist, Der Erstgeborene, von dem lesen wir, der hat den Vorrang in allen Dingen, die Rangordnung. Nun ist aber nicht nur Christus der Erstgeborene, der Erstgezeugte vor aller Kreatur, von Gott der einzig Gezeugte, der einzige aus Gott Geborene, als Erster, hat er den Vorrang in allen Dingen. Und dieser Erste zeichnet sich nun als wirklicher Erster dahin aus, dass er aus innerstem Herzensantrieb seiner Liebe bereit ist, auf die Stellung des Ersten, der den Vorrang hat in jeder Beziehung, zu verzichten, so vollkommen, dass er tatsächlich dem Rang nach zum Letzten Adam wird. Zum Letzten, zum Verachtetsten, zum Geringsten, zum Kümmerlichsten, zum Schwächsten. Das dritte Zeugnis: Ich bin der Anfang und das Ende. Das ist die Zeitordnung. Wir haben die Schrift, Christus als die Schrift, vor uns. Die lebendige Darstellung der Schrift Gottes. Und haben im zweiten Zeugnis ihn vor uns in seiner Rangordnung. Erster, Letzter. Und jetzt, Anfang und Ende ohne Zweifel, ist er der, der alle Äonen, alle Zeiten, vom Uranfang bis hinein in die letzte Vollendung beherrscht. Das dürften wir als Grußwort von ihm selber entgegennehmen zu Beginn dieser Stunde und so uns unterordnen lassen mit Wonne in die Zeugnisse, die wir in diesem Buch finden. Vorerst, weil wir diese Skizze vor uns haben, einen Blick auf diese Skizze zur Orientierung, was da dargestellt, versucht ist darzustellen. Wir haben sieben Siegel vor uns, sieben Posaunen und die sieben Zornschalen. Hier sind die in sieben, in einer Sigma-Gruppe gleichsam als sieben Gestirn, die sieben Gemeinden, die in den ersten Kapiteln der Offenbarung erscheinen, vom Herrn betreut werden, vor uns nur angedeutet. Und möchten bei dieser ersten Betrachtung das eine festhalten, dass unser Gott in diesem Buch der Offenbarung umso mehr seine göttliche Weisheit und Ordnung hineingelegt hat, umso mehr, als wir vorerst den Eindruck haben könnten beim Lesen, wer soll hier rauskommen oder hineinschauen, mit Verständnis hineinschauen können. Zuerst erscheinen die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Sieben Gemeinden. Warum dürfen wir sagen, gleichsam ein Siebengestirn? Die sieben Sterne, die du sahst, sind sieben Versammlungen. Also dürfen wir von einem Siebengestirn sprechen. Sterne, legt der Herr sofort aus, bedeuten Engel. Die sieben Sterne, die du sahst, bedeuten Engel und sind sieben Versammlungen. Ein Siebengestirn. Geografisch ist dieses Siebengestirn so angeordnet in diesem gleichschenkligen Dreieck, wie es hier angedeutet ist. Mit Ephesus hier, der Punkt unten, da steht in einfacher Skizze die Insel da, Patmos, auf der Johannes die ganze Offenbarung empfing. Eigenartig festzustellen, dass, wenn Johannes von seinem Verbannungsort Patmos aus Richtung Ephesus schaute, dass er dann das ganze Siebengestirn in diesem Winkel, der hier dargestellt ist, vor sich hatte. Noch eine kleine Bemerkung dazu. Das Asien von damals bestand nur aus einem kleinen südwestlichen Teil des heutigen Kleinasien, also der heutigen Türkei. Nur, das Bemerkenswerte ist das. So. Wenn wir auf einer Weltkarte oder Europa-Asien-Karte diese vorgezeichneten Schenkel verlängern und diesen hier, dass wir dann in dieser Winkelöffnung eingeschlossen das ganze heutige große Asien haben. Könnt ihr einmal probieren. Mir sagt das unter anderem, dass der Heilige Geist schon vor bald 2000 Jahren gewusst hat, was am Ende der Tage Asien heißen wird. Wir bleiben einen Augenblick, bevor wir die einzelnen Dinge kurz beachten, möchte ich noch zu den sieben Siegeln, Posaunen und Schalen übergehen. Die sieben Siegel sind nicht eine Gruppe von Erscheinungen, von Ereignissen oder Kräften für sich, wie auch die Posaunen und die Schalen, sondern wie hier darzustellen versucht wurde, wachsen die Ereignisse wie aus einem ersten Anstoß, einer Anstoßkraft hervor, unaufhaltsam eines das andere hervortreibend und offenbarend. Und besonders wie hier dargestellt ist beim sechsten Siegel, dass hier drin, gleichsam wie in einem Keim drin, alles andere, was später oder anschließend folgt, Schlag auf Schlag, hier schon alles drin ist. Jawohl. Keimhaft, habe ich gesagt, das würde sich also alles auseinander entwickeln, wie das Wachstum einer aufbrechenden Blume. Nur passt dieser Vergleich nicht gut zu was? Zu den Gerichtsschlägen, die hier folgen. Ich möchte diesen Vorgang des Ineinandergreifens oder des sich aus einem Zentrum entfaltenden Vorganges, der sich immer weiter in weitere Details auflöst, das heißt herauskristallisiert, vielleicht besser vergleichen, zum Beispiel mit einer Feuerwerksrakete. Ich denke, die meisten von uns haben schon einmal ein Festfeuerwerk gesehen. Da ist in der vorerst toten Rakete drin schon alles vorhanden. Was sich, je künstlicher und je gewaltiger und je teurer so eine Rakete ist, ist alles schon drin, was sich zuerst einmal in die Höhe ausbreitet. Und dann erscheinen große Leuchtpunkte, aus jedem einzelnen Leuchtpunkt kommt noch einmal ein ganzer Strahl und am Ende der Strahlen kommen noch Sterne und aus den Sternen noch weiß was für Einzelerscheinungen. In dieser Weise ungefähr, verzeiht das banale Beispiel, aber es dürfte vielleicht einprägsam und einfach sein. So dürfen wir die Zeugnisse der Offenbarung verstehen. Wenn wir finden, dass zum Beispiel beim sechsten Siegel bezeugt wird, erstens, der Zorn Gottes ist gekommen, ein großes Erdbeben bezeugt wird, dass alle Berge der Erde erschüttert, jede Insel entflieht, ein erschüttert werden der Himmel, dass die Himmel entfliehen, nichts mehr übrig bleibt, dass hier Dinge so bezeugt werden, so durchgreifend an Zerstörungsgerichten in Bezug auf diese Schöpfung, dass man sich fragen müsste, ja, wenn hier beim sechsten Siegel alles schon so geschehen würde, bliebe ja überhaupt nichts mehr übrig zum Weitergeschehen. Das heißt, im sechsten Siegel ist die konzentrierte Ladung schon da, dargestellt, bezeugt, die sich dann in der Folge eines aus dem anderen sich entwickeln und dann erst durchführen wird, in Erscheinung treten wird. Die sieben Siegel sind ja zum Glück in dem einen Buche mit diesem Gerichtsinhalt vorhanden, die Gott nur in die Hände eines ja des Getreuen legen kann. In die Hände des Lammes, das überwunden hat, der Löwe, der überwunden hat, und das Lamm, das geschlachtet wurde. In den Händen des geschlachteten Lammes liegt das siebenfach versiegelte Buch. Ist das in treuen Händen? Er öffnet die Siegel, nur er. Bleibt er auch dann treu in seiner Liebe, wenn es sich um Gerichtsausführungen handelt? Antwort:
ja.
Er kann nicht anders als in der Liebe treu bleiben. Das ist das Größte für ihn. Das ist ein erster Anlass für uns, uns unter das erste Verheißungswort zu stellen, das in diesem Buch erscheint, nämlich: Glückselig, die da lesen, der da liest und der da hört die Worte dieses Buches. Und wenn wir zu lesen beginnen, erschrecken wir ein über das andere Mal mehr und mehr. Und heute Abend möchten wir in besonderer Weise einerseits die Realität und die Wucht dieser Gerichte kurz erkennen können. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Weisheit Gottes, in welcher seine Liebe in umso größer Wucht sich offenbaren kann, weit überbieten und verstehen. Ausgerechnet in diesem vorerst unheimlichen Gerichtsbuch. Aus wunderbar. Wenn wir dann schauen dürfen, sieben Gemeinden, sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Zornschalen, dass der Anstoß, entschuldigt, wenn ich zu einer Rakete zurückkomme, das ist ja heute, was Raumfahrt betrifft, die Basis. Um die Dinge in einem Augenblick, in einem bestimmten Moment nun, sich entfalten zu lassen, braucht es einen Anstoß, einen ersten Anstoß, eine erste Triebkraft. Die befindet sich hier. Ersten Siegel, weißes Pferd, rotes, schwarzes, grünes Pferd. Das sind die Antriebe, die die Sache ins Rollen bringen. Die Dinge selbst, die Gerichte, beginnen erst hier. Diejenigen Gerichte, wo Gott nicht mehr Mensch gegen Mensch, Geschöpf gegen Geschöpf antreten lässt, sondern wo von seinem Angesicht selbst her die Gerichte über die Menschheit herniederprasseln. Wo die Menschheit mehr und mehr eins geworden ist gegen ihn. Kriege, wie wir sehen werden, sind vorläufig noch Mensch gegen Mensch. Das sind noch nicht die Gerichte vom Angesicht Gottes, von vor dem Angesicht Gottes her. Das ist erst das, was das Ganze in Bewegung bringt. Erst von hier ab, vom sechsten Siegel, treten die Gerichtsexplosionen in Erscheinung, sie nehmen ihren Anfang, die vom Angesicht Gottes selbst ausgehen. Kurz, siebtes Siegel besteht darin, und als er das siebte Siegel öffnete, erscheinen sieben weitere Engel mit sieben Posaunen. Was erkennen wir hier? Der Inhalt des siebten Siegels besteht aus was? Aus den sieben Posaunen. Haben wir also deutlich jetzt vor uns die Tatsache, dass sich das, was folgt, bitte schön. Dass sich das, was folgt, aus den vorher vorangehenden heraus entfaltet. Vielleicht eine zweite. Sonst ist wieder da. Dankeschön. Inhalt des siebten Siegels, die sieben Posaunengerichte. Beim Schall der siebten Posaune ertönt das Wort: Der Zorn Gottes ist gekommen. Jetzt zur Ausführung. Folge, die sieben Zornschalen. Also, beginnen wir hier, die sieben hinten, die sieben Zornschalen, in welchen der Grimm Gottes vollendet ist, abgeschlossen ist, treten aus dem Schall der siebten Posaune hervor, den Inhalt der siebten Posaune. Die sieben Posaunen selbst sind Inhalt des siebten Siegels, kommen da heraus. Sehen wir die Entfaltung eines aus dem anderen, und wenn sich etwas aus dem anderen heraus entfaltet, dann ist alles schon im ersten drin. Wenn ich zum Beispiel im Frühjahr einen Rhabarberknoten sehe, nicht? Und dann fast zuschauen kann, wie da alles, was dann weiter wächst und sich entfaltet, da schon drin war, wunderbar zusammengefältet. Und dann, nachdem die Blätter sich entfaltet haben, kommt in Mitte der Blätter ein Stängel. Und aus dem Stängel, das war, was aus dem Stängel herauskommt, die Blüte, und in der Blüte dann die Fruchtknoten und all das, samt dem Duft, da war alles drin. Kann nicht aus etwas herauskommen, was vorher nicht drin war. Ich denke, das ist einfach. Hier der Ansatz, alles drin. Die Explosivkräfte, um diese, den Anstoß, den zündenden Funken zur Entladung der Dinge, die im Geheimnis Gottes, was die Gerichte betrifft, enthalten sind, sind diese Erscheinungen. Und jetzt beachten wir Folgendes. Die Ordnung Gottes in dem scheinbaren großen Durcheinander, und ich bin überzeugt, wenn die Dinge zu geschehen beginnen und durchgeführt werden, dann wird jedermann den Eindruck haben, also so eine Unordnung, ein solcher Durcheinander, ein solches Chaos war noch nie da. Nicht? Denn worin sollte sonst die Ratlosigkeit der Nation bei brausendem Meer und Wasserwogen und all das sich darstellen und effektiv da sein können? Die Ordnungen sehen wir erstens, die Gott hier vor unsere Augen führt, anführt und offenbart. Es sind 4 mal 7 Einheiten. 4 die Zahl des Kosmos, 7 des Heiligen Geistes, der Fülle des Geistes. So ist alles geordnet. 7 Gemeinden, 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen. Das bedeutet, anders ausgedrückt, das ganze Geschehen dieser konzentrierten Gerichtsdurchführung Gottes ist von Gott geordnet nach Zahl, Maß, Gewicht und Zeit.
vollkommen. Nach der Zahl 4 mal 7. Nach dem Maß zum Schalen. Die sind gefüllt mit dem Grimme Gottes. Gefüllt. Randvoll gefüllt. Ist das ein Maß? Nicht weniger und nicht mehr. Das Maß ist genau bestimmt. Siebenfach. Wir sehen nach Zahl und Maß Gewicht. Die Haaresteine, die Gott fallen lässt, zum Beispiel, die sind wie schwer? Ein Zentner. Ist das eine Gewichtsangabe? Und das Wichtigste in meinen Augen, die Zeit. Der Ring, die Zeit. Da möchte ich gerade kurz sagen, was wir bei dieser Skizze an Zeitdarstellung sehen könnten. Nämlich, dass das von hier ab, das greift immer ineinander über, von hier ab die letzten 7 Jahre dieses Zeitalters dargestellt sind. Von hier bis hier die ersten 3,5 Jahre, von hier bis hier die zweiten 3,5 Jahre. Diese 2 mal 3,5 Jahre, 7 Jahre, menschliche 7 Jahre, werden in diesem Buch und im Propheten Daniel mit 3 verschiedenen Zeiteinheiten bezeugt. Es sind 2 mal 3,5 Jahre. Ja. Dann sind es 2 mal 42 Monate. Sind wieder 7 Jahre. Dann sind es 2 mal 1260 Tage. Sind wieder die 7 Jahre. Was heißt das? Diese 3 Zeugen sagen uns das eine, was diese 7 Jahre betrifft. Da wird weder noch etwas abgekürzt, noch etwas dazugesetzt. Was mit 3 verschiedenartigen Zeugen, Zeitzeugen, einheitlich bezeugt wird, darf in keiner Weise noch jetzt zeitprophetisch verändert werden. Das heißt, jetzt dürfen wir nicht sagen, da bedeuten 1000 Jahre ein Tag und ein Tag ein Jahr und dergleichen Experimente ausführen, denn das ist die von Gott festgesetzte und bestimmte Zeit des Endes, und zwar die schon abgekürzte Zeit. Die schon abgekürzte Zeit. Ich darf nur sagen, ohne den Beweis zu bringen, die nicht abgekürzte Zeit ist verglichen mit diesen 7 Jahren unheimlich lang. Denn nur einen indirekten Zusammenhang aus einem Wort der Jesu. Wenn er sagt, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Das heißt im Alten und Neuen Testament. Wenn erst in diesen Tagen erst alles erfüllt wird, was geschrieben steht, gerichtsmäßig natürlich, bei Tagen der Rache, was gerichtsmäßig geschrieben steht, dann ist nebenbei gesagt, bis heute überhaupt noch kein Wort Gottes voll erfüllt, was Gerichtsankündigungen betrifft. Erst da werden sie voll erfüllt. Alles, was bisher geschah, sind nur vor, soweit es geschah, Weltgeschichte, vor Bühnendarstellungen Gottes, zum Beispiel im alten Erdkreis, von den Dingen, die am Ende der Tage, nämlich der 6000 Jahre vom Fall Adams bis zu unserem Jahr 2000, das ist vor Gott eine Woche, 6 Tage. Wir leben heute ganz am Ende dieser 6 Tage, dieser Woche. Wir leben am Ende der Tage, dieser Menschheitswoche, um Gott auszudrücken. Verstehen wir vielleicht, am Ende der Tage wird es geschehen. Und der sechste Tag ist immer der letzte Tag einer Woche. Dann kommt ein Sikra, ein Sabbat. Und wir reden da, und zwar ganz am Ende des sechsten Tages. Dann sagt Jesus, und wenn diese Tage der Rache nicht, die werden verkürzt um der Auserwählten hier. Natürlich sind, wenn diese Tage der Rache um der Auserwählten willen verkürzt werden, sind natürlich alle Hauptbetroffenen von diesen Gerichten Gottes mit in diese Verkürzung eingeschlossen. Das heißt, sie werden ohne Berechtigung Nutznießer dieser Verkürzung um unsere oder der Auserwählten aus Israel oder der Nationen wieder. Ist das auch ein Grund zur Glückseligkeit? Und jetzt sagt Jesus, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, dann würde kein Fleisch gerettet. Hier spricht der Mund Gottes. Bedeutet, dann könnte selbst Gott am Ende zuschauen, wo seine Geschöpfe geblieben sind. Ist es, wenn es so steht, wenn es ähnlich so steht, ist es dann nötig, dass Gott gewaltig abkürzt oder nur 1%? Will er, eine Frage, im Blick aufs Ganze, will unser Gott auch während dieser Zeit möglichst viel retten oder möglichst wenig? Ist das eine dumme Frage, nicht? Ja, möglichst viel, ne? Möglichst alle. Also kürzt er viel oder wenig ab? Ja. Wenn das Ende gleich null wäre, nicht? Ohne Abkürzung, kein Fleisch. Ein anderes Fleisch ist das der Vögel, der Fische, der Menschen und. Der vierfüßigen Tiere, nichts mehr übrig. Der kürzt gewaltig ab. Aber, halten wir fest, diese 7 Jahre, diese letzte Jahrwoche, ist die festgesetzte, bestimmte Zeit des Endes. Die Zeitfrage hat Gott so aufgegriffen, um hier seine Treue allen seinen Geschöpfen gegenüber unter Beweis zu stellen. Das ist die eine Seite der Abkürzung. Die andere Seite besteht aber gleichwohl da fest, nämlich die Wucht der Gerichte wird nicht vermindert. Und bitte, wenn das, was in langen Jahrzehnten, Jahrhunderten nacheinander geschehen würde, noch mehr, abgekürzt wird auf wenige Jahre, in dem, was an Wucht festgehalten ist, bezeugt ist, nicht vermindert wird, dann ist natürlich das Konzentrat in den 7 Jahren auch unheimlich, nicht wahr? Aber, Gott Lob und Dank, unser Gott ist auch hier weit erhaben. Die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, wie wir sehen werden, triumphiert hier. Aber umso mehr, als die Dinge verzweifelt sind. Verzweifelt, Führung von Geschöpfen her gesehen. Noch ein Punkt zur Zeitfrage. Also, nach Zahl, Maß, Gewicht und Zeit. Alles, was hier geschieht, geschieht nach einem Zeitplan Gottes, wo selbst unsere Schweizer Chronometer nicht mehr hinreichen würden. Punkt der Genauigkeit. Die 4 Engel, die oben am Altar, am himmlischen Altar Gottes, festgebunden sind. Etliche von uns erinnern sich, dass ich einmal bezeugen durfte, dass die Altäre Gottes, wo sie erscheinen, wie sie erscheinen, jeder einzelne nichts Geringeres ist als ein Zeugnis, eine Darstellung der Liebe Gottes. Die sind also wo gebunden? Und jetzt heißt es von ihnen, nachdem sie von ihren Banden an den himmlischen Altar gelöst werden. Jetzt werden sie zu Gerichtsvollziehern bestimmt und losgebunden. Und jetzt heißt es, auf Stunde, Tag, Monat und Jahr ist das alles festgelegt, bis auf die Stunde. Und ich könnte den Nachweis bringen, dass das Wort Gottes unter dem Begriff Stunde einen Augenblick versteht, eine buchstäbliche Stunde versteht, Tage versteht, Monate versteht, Jahre versteht, fast ein Zeitalter verstehen kann. Also, noch einmal, Zahl, Maß, Gewicht, Zeit. Unser Gott hat das alles vollkommen festgelegt, geordnet. Was nun an Geschehnissen bezeugt wird im Buche der Offenbarung, ist, was den Umfang oder die Reichweite betrifft, nicht nur global, die ganze Erdoberfläche, das ganze Erdenrund betreffend und die gesamte Menschheit, sondern universal. Den ganzen Kosmos, die Himmel und ihre Bewohner und die Erde und ihre Bewohner und die unter der Erde und die im Meere sind. Die ganze Schöpfung betreffen. Dass das so ist, dürfte beim Erinnern an das eine Wort genügen. Siehe, ich mache alles neu. Und nicht nur die Menschheit oder die irdischen Dinge oder nur das Volk Israel oder nur die Gemeinde Jesu Christi, sondern alles. Neue Himmel, neue Erde, nachdem die jetzigen Himmel und die jetzige Erde in gewaltigem Geräusch im Feuerbrand ihre Elemente aufgelöst worden sind. Betrifft das also die ganze Schöpfung dieses Buches? Ich möchte ein gewaltiges Geschehen herausgreifen, dass wir in Offenbarung 9 finden. Offenbarung 9, als der fünfte Engel posaunte, hier, geschieht gegenüber den vier ersten Posaunen etwas Übergewaltiges. Genauso wie zuerst die vier Pferde erscheinen und dann das übergewaltige Volk. Zuerst vier Posaunen und bei der fünften Posaune macht das Wort Gottes eine zusätzliche Bemerkung, um anzudeuten, was jetzt mit der fünften Posaune kommt, ist übergewaltig. Wieso? Identisch mit der fünften Posaune ist die Ankündigung von drei gewaltigen Weherufen. Die fünfte Posaune ist identisch mit dem ersten Weheruf über die Schöpfung. Und die sechste Posaune mit dem zweiten Weheruf und die siebte Posaune mit dem dritten Weheruf, wo dann die Zornschalen folgen. Das ist der Inhalt des dritten Weherufes. Wir bleiben hier einige Minuten stehen und beachten, was da vor sich gehen wird, um die Wucht der Geschehnisse einigermaßen erkennen zu können. Nebenbei eine sehr zentrale, größte Frage. Wenn uns unser Herr Einblicke in diese Dinge schenkt, Einblicke, die ihm gemäß seinem Geiste gemäß sein könnten. Und Sie möchten es sein. Meine Bitte Warum schenkt er uns das, die wir ja nicht da hineinkommen? Wir werden sehen, warum nicht, warum es unmöglich ist. Warum schenkt er uns Einblicke in diese Ungeheuerlichkeit? Eine zweite Frage beantwortete ich erste. Warum hat Gott dem Abraham am Abend vor der Zerstörung von Sodom die Katastrophe gemeldet? Warum? Bloß, dass er mehr wisse als Lot in Sodom. Fürbitte. Fürbitte. Hat das einen Sinn, für die, die Gott würdig findet, in diese Gerichte hineinzukommen, Fürbitte zu tun? Hat das einen Sinn? Ist vielleicht der Sinn all dessen, was Gott uns geschenkt hat, der Sinn. Gott wählt ja aus, erstens, solche, die nichts sind. Erstens. Und wenn er sie alle auserwählt hat, erzieht er sie so, dass er durch seine Auserwählten die retten kann, die nicht auserwählt sind. Das ist der Sinn. Also ein gewaltiger Sinn. Gott offenbart uns die kommenden Dinge durch den Heiligen Geist. Wenn jener gekommen ist, der Heilige Geist, wird er euch erstens in alle Wahrheit leiten und die kommenden Personen und Ereignisse, einfach Mehrzahl des Kommenden. Und die Kommenden wird er euch offenbaren, verkünden. Wer? Der Heilige Geist. Wer sind die ihr in Christus sind? Also, die Dinge sind uns geschenkt, geoffenbart, um für die Betroffenen Fürbitte zu tun. Für alle Menschen. Sogar für alle, die dann in Hoheit sind. Die jetzt in Hoheit sind, ist das wohlgefällig vor unserem Gott? Sehr. Wunderbar. Das möchten wir nicht vergessen. Und Gott wählt diejenigen aus, um zeitprophetische Geheimnisse zu offenbaren. Welche? Denn Daniel hat ja die Dinge geoffenbart. Gabriel kann nicht anders als bei den Begrüßungen des Daniel sagen, Daniel, du vielgeliebter Mann. Du vielgeliebter Mann. Dem Johannes hat er es geoffenbart, stand er in der Liebe zum Herrn einigermaßen senkrecht da. Wenn Paulus schreiben kann, dass er euch um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt, euch geliebt hat, das und das getan hat, sind wir dann auch viel Geliebte? Ja. Und nachdem wir so sehr und viel Geliebte unseres Gottes und Herrn sind, kann er nicht anders als, und das werden wir gleich sehen, dann, wenn von ihm aus, vom Vater aus, die Stunde gekommen ist, die er bestimmt hat, und vorläufig in sein Geheimnis vorbehalten hat, sein Geheimnis, wenn die Stunde gekommen ist, kann er nicht anders als den Seinen offenbaren, dass die Stunde gekommen ist. Aber nur sein Geliebten und liebe Geschwister, je mehr wir wirklich in der Liebe zu unserem Herrn stehen dürfen, umso mehr, umso weniger kann er uns irgendetwas dieser Dinge vorenthalten. Umso weniger. Kann nicht anders. Wir werden es gleich sehen. Also, diese zentrale Frage, warum dürfen wir Einblick haben? Warum gewährt uns Gott Einblick in diese Dinge? Damit wir, denen er ja nichts Geringeres als seinen Heiligen Geist und seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, dass wir ihm gemäß fürbittend für die alle eintreten könnten. Bitte werden wir ein wenig persönlich. Ich habe 16 Enkel, 7 Kinder,
6 sind verheiratet, dann sind bald 19 Enkel da. Nicht? Am liebsten wäre mir, beim Augenblick der Entrückung, dass alle mitschweben, nicht? Mein ganzes Haus. Ich habe alle, meine Enkel, meine Kinder und Enkel, mein ganzes Haus, schon hineingenommen in die Barmherzigkeit meines Herrn. Also so ungefähr, wenn ihr meint, ja, das ist ein eingebildeter Kerl, nicht? Und sage, ja, bitte, lasst mich wenigstens das tun, was einer Hure von Jericho gestattet war. Ihr ganzes Haus und alle ihre Verwandten in ihr Haus aufzunehmen, und alle wurden tatsächlich gerettet. Nicht? Glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werden gerettet werden. Also bitte ehren wir doch unseren Herrn im Glauben so sehr. Aber angenommen, Gott würde eine Anzahl meiner Enkel in diese Dinge hineinkommen lassen. Angenommen. Dann wüsste ich eins. Dann würde Gott die geringsten Seufzer, die ich im Blick auf die kommenden Dinge, in die unsere Enkel ziemlich sicher hineinkommen werden, wird die Fürbitte jeder Seufzer von Gott nicht nur erhört werden in jenen Tagen, sondern bei der maximalen Offenbarung des Zornes Gottes wird er maximal das tun, was er immer tut, nicht nur nach unseren Bitten und unserem Verstehen zu tun, sondern weit über unser Bitten und Verstehen hinaus zu tun. Und je unmöglicher die Situation für uns und den Menschen, umso wunderbarer erweist hat Gott Gelegenheit, eine Wunderrettung durchzuführen. Und jetzt, was die Stunde betrifft. Wir haben gesagt, wenn die betreffende Stunde und die verschiedenen Stunden im Haushalt Gottes gekommen sind, anbrechen, kann Gott nicht anders, als es den Seinen offenbaren, dass die Stunde angebrochen gekommen ist. Vorher aber nicht. Das allgemeine, dieses Zeugnis bestätigende Wort finden wir ja in Daniel 12, wo gesagt wird, Daniel, versiegle und verschließe die Worte dieses Buches. Zum Glück aber nicht für immer und ewig. Dazu würde ja Gott gar nicht irgendein Wort in sein Wort aufgenommen haben. Wenn es für immer und ewig verborgen sein sollte, so klar. Gott hat doch nur die Dinge in sein Offenbarungsbuch des Wortes aufgenommen, die zu einer ganz bestimmten Zeit und Stunde offenbar werden sollen. Was sagt der Jesus grundsätzlich? In Lukas 7. Es ist nichts verborgen, was nicht geoffenbart wird. Es heißt an einer Stelle, habe ich in Erinnerung, ich weiß aber nicht, wo es steht, es gibt nichts, das verborgen ist, als auf das es geoffenbart wäre. Also Gott verbirgt deshalb. Er müsste offenbaren, aber zu seiner Zeit. So. Jesus hat gesagt, nicht einmal der Sohn weiß um Zeit und Stunde. Auch nicht die Engel im Himmel, also bitte, wer seid ihr, nicht? Zu seinen Jüngern gesagt. Schön. Aber jetzt kommen wir an Johannes 13, Vers 1. Und da steht: Als aber das Fest des Passa, wo er als Lamm Gottes dann geschlachtet werden soll, vor dem Feste des Passa aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Wusste er jetzt etwas über eine Stunde, die gekommen war? Wusste er es? Er wusste es dann, als seine Stunde gekommen war. Und offenbar ist da, als sie angebrochen war. Und würdig dieser Offenbarung seines Vaters tritt er das sogenannte hohe priesterliche Gebet in Johannes 17 an, mit welchen Worten? Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn. wusste er also tatsächlich, dass seine Stunde gekommen ist. Und dann weiß er noch etwas. Dann kann er zu seinen Herrschern sagen, dies ist eure Stunde und die der Gewalt der Finsternis. Was wissen wir? Sind wir nicht Glieder des Leibes dieses Herrn und Hauptes? Ja. Gibt es für uns auch eine Stunde vor einem großen Passa? Was heißt denn Passa? Auszug aus Ägypten? Für uns Auszug aus diesem Kosmos? Aha. Wann ist für uns Hoffnung, dass uns der Geist Gottes offenbaren wird? Unsere Stunde ist gekommen. Wann? Vor dem Feste des Passa. Geht das uns etwas an? Schreibt nicht Paulus, auch unser Passa, Christus ist geschlachtet, so lasst uns Festfeier halten und als ungesäuerte Brote erfunden werden, denn unmittelbar an jedes Passafest schloss am nächsten Tag das Fest der ungesäuerten Brote an. Bedeutet für uns Auszug aus dieser Welt durch die Entrückung zum Herrn hin und von da ab sind wir dann ungesäuerte Brote. Das heißt voll Lauterkeit, Reinheit, ohne Flecken, ohne Runzel und dergleichen. Ganz klar. Dann dürfen wir auch sagen, Vater, die Stunde ist gekommen. Und zur Gegenpartei dürfen wir sagen, und dies ist eure Stunde und die Stunde der Gewalt der Finsternis. Noch etwas. Schlagen wir Offenbarung 14 auf. Offenbarung 14, Vers 6. Wir haben jetzt gesehen, dass der Sohn eines Tages musste um die Stunde, dass sie gekommen war. Der Sohn. Jetzt lesen wir hier noch etwas. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte das ewige, äonische Evangelium. Um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Also das heißt allen Menschen, die dann in diesen kritischen Tagen auf der Erde leben. Ja, empfangen sie aus der Treue Gottes heraus noch eine letzte Warnung, eine letzte Möglichkeit, vom Zugriff des Antichristen bewahrt zu werden, die auf der Erde ansässig sind. Und jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk, Achtung, indem er mit lauter Stimme sprach, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Ist das viel verlangt? Nein. Entsprechend der Unheimlichkeit der Zeit, in diesem Zeitpunkt, hat Gott seine Ansprüche wieder auf ein Minimum herabgedrückt. Also was erwartet er nur noch? Dass man ihn, den wahrhaftigen Gott, fürchtet und ihm die Ehre gibt als Gott. Sollen sie glauben an den Herrn Jesus? Nein. Nein, das wird gar nicht mehr erwartet von Gott. Er schraubt in seiner Barmherzigkeit und Herablassung seine, was er ja nicht nur ein Recht hätte, sondern aus seiner Liebe heraus erwarten dürfte, dass sie ihm vertrauen und ihm huldigen und ihn anbeten. Nein, nur ihm die Ehre geben. Mehr nicht. Achtung. Begründung, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wer weiß jetzt zuerst, dass die Stunde des Gerichtes Gottes über die ganze Erde gekommen ist? Wer? Zwei Engel. Ja, bitte, einer ruft ja dem anderen zu. Nicht? Jetzt hat Gott diesen Engeln geoffenbart. Aber er hat den Engeln nicht geoffenbart, dass sie es wissen, sondern wie lautet der Marschbefehl? Verkündige das mit lauter Stimme allen Menschen, allen Völkern, allen Stämmen, allen Sprachen, die auf der ganzen Erde sind, so laut und deutlich, dass auch ein Zauberer es hören kann. Gewiss.
die Stunde des Gerichtes Gottes ist gekommen. Bitte, wer weiß es dann? Die ganze Menschheit und das ganze Engelheer. Also dürft ihr stimmen, liebe Geschwister, was wir am Anfang warten zu sagen, dass immer dann, wenn von Gott aus gesehen die betreffende Stunde angebrochen ist, dass er das dann offenbart. Vorerst den Seinen. Du bist richtig deinem Sohn zuerst. Da, ich bin überzeugt, der Herr Christus Jesus, eingesetzt mit Vollmacht über das All nach seiner Himmelfahrt, der weiß nicht heute erst über Zeit und Stunden Bescheid, denn er ist ja der Vater der Äonen und ist der, durch den Gott die Äonen gemacht hat, also den ganzen Zeitplan. Nur ein Teil seiner Erniedrigung in die Menschengestalt und zum Letzten zu werden, ein Teil davon bestand darin, dass er sich auch seiner Allwissenheit über alles entkleidet hat. Also Allwissenheit, Gesicht, ganz sicher in dem Punkt, Zeit und Stunde zu wissen. Da hat er darauf verzichtet. Also, und jetzt zusammenfassend, abschließend diesen Zusammenhang, schlagen wir auf Amos 3, der dritte kleine Prophet. Amos 3, lesen nur Vers 7. Denn der Herr, Jehova, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Liebe Geschwister, wenn Jesus bezeugt, Zeit und Stunde zu wissen, das hat Gott bei sich selbst, der Vater allein, bei sich in Reserve gehalten. Ist das dann ein Geheimnis? Bei ihm allein. Verborgen, ja. Und das bezeugt dieses prophetische Wort. Wie viel tut Gott? Ich sage jetzt etwas Falsches. Oder ich lese nochmal falsch. Denn der Herr Jehova tut nichts. Er habe es denn seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. Was habe ich unterschlagen? Ich habe gesagt, denn der Herr Jehova tut nichts, er habe es denn seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. Was habe ich unterschlagen? Sein Geheimnis. Nicht irgendetwas, sondern ausgerechnet sein Geheimnis. Und wie steht es denn bei uns? Gilt für uns nicht grundsätzlich, was kein Auge gesehen, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was kein Ohr gehört hat, hat Gott bereitet für uns. Uns aber hat er die Dinge geoffenbart durch seinen Geist, nämlich durch den der alle Dinge erforscht, selbst die Tiefen der Gottheit. Dann sage ich, liebe Geschwister, Zeitfragen verglichen mit den Tiefen der Gottheit dürften höchstens verglichen werden mit den Kräften, die am Saume seines Gewandes sich befinden. Zeitfragen sind nicht unbedingt schon Tiefen der Gottheit. Das sind viel weniger tiefe Dinge. Also wie es geht bei den paulinischen Zeugnis. Und sind wir nicht überzeugt, überwältigt? Nach der Kolosserstelle, ja, die noch ist der Erwählung würdig und wert und passend, wenn Paulus schreibt, dass wir zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses gelangen, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Des Geheimnisses Gottes. Und fährt weiter. In welchem überhaupt alles enthalten ist, was es gibt. Also stimmen diese biblischen Zeugnisse überein, dass Gott, dass diese Amos-Stelle zutreffend ist, grundlegend für alles, was geschieht.
nach dem Ratschluss Gottes. Er tut nichts, nichts, nichts. Er habe denn sein Geheimnis, sein Knechten, den Propheten, geoffenbart. Schön. Und der fünfte Engel posaunte. Wir greifen einen Posaunenstoß heraus, weil der ganz besonders akzentuiert ist. Und ich sah einen Stern vom Himmel auf die Erde gefallen, genau in die Erde hineingefallen. Ein Stern. Sind schon Sterne auf die Erde gefallen, in die Erde hineingefallen. Ja, wir nennen sie Meteore. Wir denken an den riesen Meteorfall in den USA, in Arizona, mit dem 300 Meter Durchmesser Krater, vielleicht, sagen wir mal, 4 Haushoch tief, ein Meteoreinschlag. Wir denken an den riesen Meteorfall in Russland, 1908, wo in einem Umkreis von, weiß nicht, Hunderten von Kilometern alle Wälder vernichtet wurden, wo vor wenigen Jahren eine große russische Expedition hinreiste, um alles genau zu untersuchen, was das für ein kosmischer Einfall in die Erde hätte sein können. Das sind schon eine Reihe verschiedenster, hochinteressanter Möglichkeiten hervorgekommen. Nun aber haben wir lernen wir aus dem ersten Kapitel, die Sterne, die du sahst, bedeuten Engel. Tatsächlich. Und es wurde ihm, dem Stern, der Schlüssel des Abgrundes gegeben. Merken wir, das ist also was für ein Stern. Da nun aber auf dem ersten Blatt der Bibel steht, als Gott Sonne, Mond und Sterne schuf, sie seien zur Scheidung von Licht und Finsternis, von Tag und Nacht, zweite Zweckbestimmung, zu Zeichen. Nicht? Das glaubt halt niemand mehr. Ich glaube. Zu Zeichen. Für was sind sie Zeichen, die Engel? Die Sterne bedeuten Engel. Die sichtbaren Sterne sind natürlich, die weiteren Zweckbestimmungen sind alle da. Ich greife nur das eine heraus. Zeichen. Für Engel. Sie sind unter anderem Körper im Himmelsraum. Zeichen für unsichtbare Körper im Himmelsraum. Für unsichtbare Wesen im Himmelsraum. Für Engel. Ich könnte eine ganze Reihe Beispiele erzählen. Aus den letzten Jahrzehnten. Die geschahen. Meteorfälle auf der Erde. Astronomische Erscheinungen einerseits, Geschehnisse auf der Erde andererseits. Frappierend, unglaublich. Nur, hier, wenn die Schrift sagt, ein Stern fiel vom Himmel, bin ich überzeugt, da war auch ein Meteorfall. Buchstäblich. Abzeichen. Für das, was jetzt kommt. Es soll genügen, nur um das bezeugt zu haben. Dann, es wird ihm der Schlüssel zum Abgrund gegeben, er öffnet den Schlüssel, den Schlund des Abgrundes, und es kommt das Unheimliche aus dem Abgrund der Erde wie ein Rauch eines Ofens hervor und weitet sich aus über die Erde und hat die unheimlichsten Auswirkungen. Über die ganze Erde. So furchtbar, dass hier steht, die Menschen werden den Tod suchen und werden ihn nicht finden, nicht finden. Und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Und die Gestalten, Heuschrecken, die zum Kampf gerüstet, Pferde und so weiter und so weiter. Menschen angesichts, also unheimliche Erscheinungen. Woher kommen die? Aus der Tiefe, von unten, überströmen die Oberfläche der Erde. Das ist der erste Teil von Kapitel 9. Der zweite Teil von Kapitel 9 beginnt dort, Vers 13. Oder Vers 12 kurz. Das eine Wehe ist vorüber. Also ganz klar. Fünfte Posaune. Siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesen Dingen. Und der sechste Engel posaunte und das zweite Wehe. Und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist. Was ist aber der goldene Altar für ein Altar? Der Rauchopferaltar. Was bedeutet aber schon in der Stiftshütte das Räuchern auf dem goldenen Rauchopferaltar? Die Gebete des Volkes Gottes, die aufsteigen, hineinsteigen in die allerheiligste Gegenwart Gottes. Fürbitten, Flehen, Gebet.
Ich möchte uns das nur so deutlich machen, dass wir uns dessen mal bewusst werden, wo wir eigentlich schon niedergesetzt worden sind vom Vater, nämlich in die überhimmlischen Welten. Und die Segnungen, die haben wir empfangen. Und die Segnungen, die sehen anders aus als das, was Israel hat, nämlich 1. Petrus 4, Vers 1 und 2. Leiden auf diesem Wege sind etwas Normales. Und jetzt kommt etwas, was hier gesagt wird: Wer im Fleische leidet, hat mit der Sünde aufgehört. Vielleicht begreifen wir jetzt besser, warum Leiden in unserem Leben sind. Warum da so ein Wert drauf gelegt wird in der Ekklesia, Mitleiden.
Gebete der Heiligen in Erinnerung bringen. Wann? Hier. Bevor die Gerichte durchgeführt werden. Beginnen. Weshalb? Wir dürfen es ja menschlich sagen. Damit Gott auch nicht ein Gebet leidet. Einer Großmutter für ein Enkelkind vergisst, das hier drin verwickelt sein wird. Ist das jetzt etwas, worüber man glückselig sein kann? An diesem Altar sind die gebunden. Und jetzt niemand anders als diese, auf Stunde, Tag, Monat und Jahr gebunden, werden jetzt gelöst. Und jetzt lesen wir, auf dass sie den dritten Teil der Menschen töteten. Und die Zahl, hören wir gut, die Zahl der Kriegsheere zu Ross, PS, 2 × 10.000 × 10.000. Ich hörte ihre Zahl, also wieder ist die Zahl bestimmt, bei den Gerichten Gottes. Wer hat ausgerechnet? 2 × 10.000 × 10.000 gibt 200 Millionen Kriegsheere. Von Gott her, nicht von der Erde. Schlagen wir schnell eine Stelle aus dem Propheten Jesaja auf, Kapitel 13. Jesaja 13. Lieber Bruder, nebenbei, wenn Sie dann gehen müssen, ist das für mich das Zeichen, dass meine Stunde gekommen ist, aufzuhören. Danke. Jesaja 13. Die ersten Verse über Babel. Das Babel der Endzeit. Tage der Rache, auf das alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Beispiel. Vers 3. Ich habe meine Geheiligten entboten, auch meine Helden gerufen zu meinem Zorne. Hier. Meine Stolzfrohlockenden. Oh, ein Getümmel auf den Bergen. Jetzt sind wir beim Lesen auf den irdischen Bergen. Ja, was bedeuten die Berge? Das sind die Reiche dieser Welt. Die Berge. In der Schrift. Mit ihren Häuptern, mit ihren Herrschern. Hoch, ein Getümmel auf den Bergen wie von einem großen Volke. Hoch, ein Getöse von Königreichen versammelter Nationen. Die sind ja sowieso auf der Erde in Gedanken. Nicht? Nationen gibt es ja nur auf der Erde. Und Könige. Nein, Könige gibt es nicht nur auf der Erde. Throne und Gewalten. Die sind in den Himmel. Und siehe da, Ende Vers 4, Jehova der Heerscharen. sind der irdische Heerschar, ja, als Schattenriss auf der Erde Israel. Hört ihr auch wieder. Jehova, der Heerscharen, mustert ein Kriegsheer aus fernem Lande gekommen. Jetzt fragen wir uns, Asien oder Amerika? Antwort. Vom Ende der Himmel gekommen. Wasser über, oberhalb der Feste. Gott hat Reserven in entlegensten Gebieten des Kosmos. Die Russen hatten ihre Reserven hinter dem Ural. Und Gott hat einen noch größeren Ural. Und der Euphrat, von dem hier die Rede ist, liebe Geschwister, braucht es heute, um einen Fluss, einen irdischen Fluss zu überschreiten, dass der ausgetrocknet wird für irdische Kriegsheere. Dafür himmlische Kriegsheere. Der Euphrat auf der Erde, dieser große Flussstrom, dieser eine, einer der vier, die aus dem Paradiese flossen, der irdische ist nur eine Schattenlinie von dem großen Strom Euphrat zwischen dem Jenseits und dem Diesseits, Wasser über der Feste, Wasser unter der Feste und dergleichen kosmische Ordnungen. Das nebenbei. Aber, was sehen wir? Aus der Tiefe rekrutiert Gott unheimliche Heere und lässt sie die Erdoberfläche überfluten. Und aus der Höhe auf. Mit was, in was für einem Bilde vergleicht nun das Wort Gottes solche Heerscharen, solche Sprachen, solche Geschlechter, solche Nationen? Mit welchem Bilde? Die großen Wasser, die du sahst, sind Nationen, Sprachen der Engel, Heerscharen der Engel, der Menschen. Wasser oben, Wasser unten. Und jetzt das alttestamentliche, prophetische Vorbild für dieses Endzeitgeschehen, um zu illustrieren in einer überwältigenden Weise, was es heißen könnte, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Was steht geschrieben oder was bezeugt Jesus in Bezug auf diese Tage der Rache unter anderem? Es wird sein, wenn diese Tage der Rache anbrechen, wie es war in den Tagen Noahs. Was sagt der Herr? Schön. Wie war es unter anderem in den Tagen Noahs? Drei Dinge geschahen mit Wasser. Die Schleusen der Himmel öffneten sich. Und die Quellen der Tiefe brachen hervor und es regnete 40 Tage und 40 Nächte. Was heißt das? Der Regen war das normale irdische Wassermaß, das mithalt. Aber der Regen, der in den Wolkenlagern hätte nie gereicht, auf die höchsten Berggipfel der ganzen Erde, die unter dem Himmel sind, zu überschwemmen, unter Wasser zu setzen. Deshalb ließ Gott die Quellen der Tiefe, die Grundwasser hervorströmen und zusätzlich noch H2O von weiter oben. Schleusen der Himmel ließ er sich öffnen. Und diese drei Wasserquellen reichen, das darzustellen, was geschrieben steht. Und die höchsten Gipfel der Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, ist da einer ausgeschlossen. Unmöglich. Wir können, wenn wir dem Worte Gottes Gehorsam leisten wollen, nicht auskneifen. Die Wissenschaft ist heute so weit nachgehunken, oder wie man sagen darf, dass sie sagt, ja, die ganze Ebene Sinia stand einmal haushoch unter Wasser. Ja, so weit. Aber reicht nicht an das Zeugnis der Bibel heran. Noch ein Wort dazu. Würde die Wissenschaft dieses biblische Zeugnis dieser großen Flut von damals, vor heute 2.500 Jahren, anerkennen, in ihre Rechnungen einsetzen, dann würden die ganz anders aussehen. Nämlich mit der Bibel übereinstimmen. Nun, wie es war in den Tagen Noahs. Quellen der Tiefe und hier Schlüssel des Abgrundes. Jetzt quellen diese unheimlichen Wassermassen der Tiefe an die Erdoberfläche und überschwemmen sie. Und jetzt kommen aus den Schleusen der Himmel, wo Gott große Wasser herschar, 200 Millionen, in Reserve hält, lässt er herab, hinabströmen auf die Erde, um zusätzlich noch die Erde zu überschwemmen. Und die ganze Menschheit, die dann hier noch lebt, macht mit. Die Widergöttlichkeit, die Gesetzlosigkeit, die Abtrünnigkeit, den Abfall so komplett zu machen, dass Gott von dieser zweiten Hälfte an nicht mehr wie hier bei den Posaunen nur je einen Drittel der Menschen oder der Dinge schlagen lässt, sondern alle Menschen, immer die Zornschale. Aber jetzt, liebe Geschwister, der liebe Bruder ist immer noch da, ich darf noch einige Sätze sagen, und zwar die wunderbarsten Sätze, abschließend zusammenfassen. Nachdem, gestattet, dass ich einfach rede, wie ich sehe. Wir leben zeitlich da ganz am Anfang dieser Skizze. Zeitlich. Dass ein dritter Weltkrieg in Sicht ist, nicht nur möglich ist, sondern unheimlich sich darstellt, ist, ja, ich will bescheiden sein und sagen, eher mit Ja zu beantworten auf die Frage, kommt noch einer, als mit Nein. Dieser Weltkrieg wird so geführt, kurz gesagt, dass der heutige Westen den Osten besiegt. Dass der heutige Westen, bitte Daniel 8 nachlesen, dass der Westen zur Weltmacht kommt und weißes Pferd erscheint, nicht ein Reiter zuerst und dann das Pferd. Das Pferd, sagt Salomo, wird gerüstet zum Krieg. Wo in der Schrift vorerst nur ein Pferd allein erscheint, bedeutet das Krieg. Weißes Pferd bedeutet natürlich eine Kriegführung im Namen der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Glaubensfreiheit, der Gewissensfreiheit, aller sozialen, menschlichen, idealen Dinge, wie sie nur ein Menschenherz wünschen kann. Das ist die Kriegführung der USA. Die kommen zur Weltherrschaft. Es gibt keinen Krieg mehr. Friede und Sicherheit kommt. Friede und Sicherheit nicht nur in dem Sinn, wie wir zu sagen pflegen, ich auch eine Zeit lang. Aber sie sagen nur Friede und Sicherheit, nichts dran. Na bitte schön. Das Wort folgt aber. Dann wird sie ein plötzliches Verderben überraschen. Na bitte schön. Wenn dieser sogenannte Friede und Sicherheit so faul wäre, nicht, dass schon Katastrophen, Kriegsgeschehen und Hungersnöte und Seuchen und dergleichen Dinge am laufenden Band geschehen, dann ist eine weitere Katastrophe keine nennenswerte Sache mehr. Nicht. Aber wenn eine Zeit von Frieden und Sicherheit so garantiert ist, militärisch, politisch, auf dem ganzen Erdenrund, dass ein weiterer Krieg undenkbar ist, unmöglich erscheint, wenn dann trotzdem ein plötzliches Verderben sie erreicht, dann ist diese Bemerkung mehr als gerechtfertigt. Ich sehe es so. Und in dieser Zeit von Friede und Sicherheit wird das Wort Jesu für das Ende dieses Zeitalters gesagt, dann wird dieses Evangelium des Reiches, natürlich durch Söhne des Reiches, allen Nationen auf dem ganzen Erdenrund noch einmal verkündet werden, aber nur zu einem Zeugnis, nicht mehr zum Glauben. Und dann wird das Ende kommen. Nach Daniel 12, genau gesehen, unter dem Ausdruck, wie lange wird dauern das Ende dieser furchtbaren Dinge? Antwort, 3,5 Jahre. Nicht? Also, die Frage auf die Antwort, wie lange dauert das Ende dieser Zeitalters? Genau, in der letzten Konsequenz und Präzision, die Antwort heißt, die letzten 3,5 Jahre, das ist das Ende dieses Zeitalters. Die ersten 3,5 Jahre, darf ich noch kurz so skizzieren zum Vergleich,
die Posaunengerichte entsprechen genau den Gerichten, die die beiden Zeugen, die in dieser Zeit der ersten 3,5 Jahre in Jerusalem stehen, Vollmacht haben, jede nur denkbare Plage, so oft sie nur wollen und wie sie wollen, über die Gottlosigkeit der Menschen niedersausen zu lassen, Wasser in Blut zu verwandeln, Feuer vom Himmel zu fallen zu lassen und alle die Dinge, die in den Posaunen geschrieben sind. Das ist die erste Hälfte der 7 Jahre, da sind die beiden Zeugen da. So, jetzt muss ich aber sofort übergehen, um die Gnade Gottes mit einigen Sätzen noch zu bezeugen. Die Herrlichkeit möge umso leuchtender sein, die Herrlichkeit der Barmherzigkeit Gottes. Der Prophet Habakkuk wurde eingeführt in Teile dieser Endgerichte. Er ist erschüttert. Jetzt schreibt er, Habakkuk heißt Ringkämpfer, im Gebet zu Gott und betet, wunderbar vom Geiste Gottes geleitet, konzentriert, inmitten der Jahre mache es kund. Das sind die letzten 7 Jahre. Und die letzten 7 Jahre haben eine Mitte, die Mitte der Messe. Diesen Einschnitt da großgrün dargestellt. Inmitten der Jahre mache es kund, wiederholt er. Inmitten der Jahre mache es kund, was denn? Im Zorne gedenke des Erbarmens. Des Erbarmens. Ich sage jeweils, wir Frommen von heute, die alles allein dem Erbarmen Gottes zu verdanken haben, sind nicht selten solche Schalksknechte, dass wir verkündigen, jetzt ist die Zeit der Gnade, haben wir recht. Es kommt die Zeit der Rache, da gibt es keine Barmherzigkeit mehr. Ich kann da nicht mehr mitmachen. Wenn uns ein alttestamentlicher Prophet im Blick auf die schlimmste Zeit der Gerichte Gottes so beschämt, inmitten dieser Jahre mach es kund, dass deine Barmherzigkeit sich rühme über diese Gerichte. Ist das neutestamentlich strafbar? Ich denke sehr. Gut. Gott, Friede und Sicherheit, eine letzte Frist, wo das Evangelium noch einmal allen verkündet wird. Möglichkeit. Wo wir wahrscheinlich noch da sein werden, um die letzte Ausreife zu empfangen. Denn wenn eine ganze Erde und ihre Bewohnerschaft in solchen Frieden und Sicherheit gehüllt ist, mit nur denkbar überströmenden Glückseligkeiten des Fleisches des Menschen gesegnet, in Anführungszeichen. Wer fragt dann nach 2, 3 Jahren noch nach Gott? Wer braucht dann noch einen Heiland? Niemand mehr, nur wir, umso mehr. Und dann sind wir die Miesmacher. Und dann kommt es an uns heran. Aber eine Gnadenzeit. Ich sehe diese 7 Jahre Maximum von letztem Frieden und Sicherheit, Scheinfrieden natürlich. So, wo Gott noch einmal alle Menschen und uns, das heißt alles so vorbereitet, Jesus sagt, die Ernte aber in seinem Gleichnis ist das Ende dieses Zeitalters. Und ein Symptom, ein Erkennungszeichen der Ernte ist ja das, dass was langsam gewachsen ist, Kraut, Weizen und Unkraut, nicht? Bis ans Ende des Zeitalters, bis zur Zeit der Ernte. Was da gewachsen ist, langsam, und jetzt Ährenfrüchte zu tragen beginnt, langsam, plötzlich, fast über Nacht, neigt sich die Ähre und ist reif, schnittreif. Und eine Tulpe, langsamen Wachstum, über Nacht ist der grüne, geschlossene Kelch rot entfaltet. Da, fertig. Nun, da, zwischen dem 6. und 7. Siegel, bevor die Ereignisse selber kommen, die halbe Stunde der Stille Gottes, erstens, um aller Gebete aller Heiligen zu gedenken, um sie überbitten und verstehen, in dieser Zeit zu erfüllen. Deshalb wartet Gott so lange mit der Erfüllung unserer Bitten, im großen Sinne, damit er sie dann weit überwinden und verstehen erfüllen kann, wenn es am unmöglichsten erscheint und er seine Herrlichkeit und Treue am besten unter Beweis stellen kann. Weiter. Zu diesem gleichen Zeitpunkt, zwischen dem 6. und 7. Siegel, erscheint ein großer Engel mit der Vollmacht des Siegels Gottes in seiner Hand. Um was zu tun? Um 144.000 aus Israel göttlich zu versiegeln vor dem Zugriff des Satans und dem Antichristen. 144.000. Ist das eine stattliche Zahl, ja? Aus Israel, bitte. Wenn 144.000 aus ganz Israel in die Erlösung in Christo eingeführt werden, ist dann für die, diese große Zahl, ist dann für die Decke vor ihren Augen weggenommen. Ist dann ihre Verstockungszeit abgelaufen? Antwort: Ja. Aber wenn die Verstockungszeit schon da abgelaufen ist, nicht, können wir dann noch da sein? Unmöglich. Denn das ist erst wann möglich? Wenn das Pleroma der Nation eingegangen ist. Erst dann kann die Verstockung weggenommen werden. Nicht nur das, sondern hier wird schon geschaut. In der Herrlichkeit vor dem Throne Gottes. Die Welt berühmt werdende unzählbare Schar. Wir kennen den Ausdruck. Natürlich für Gott selbst zählbar, aber für jedes Geschöpf unzählbar. Schön. Jetzt stellt ein Engel zum Glück die Frage an den Johannes: Wer sind diese der unzählbaren Schar und woher sind sie gekommen? Antwort: Aus der großen Drangsal. Jene Drangsal, die das Zeugnis hat, vorher war keine so schwer und nachher wird nie mehr eine so schwer sein. Hat es sich gelohnt, dass Gott eine so schwere Drangsalszüchtigungszeit über die Menschen verhängt hat? Ausgerechnet aus der unheimlichsten Gerichtszeit, die Gott über die Menschheit und seine Geschöpfe verfügt, kommen für ihn die zahlenmäßig riesigsten Ernteerträge in seine Scheunen zustande. Ist das ein Grund zur Glückseligkeit? Und diese unzählbare Schar verdankt ihre Rettung, nebst Golgatha natürlich, wem? Unseren Fürbitten, unserer Gedenken, unserem Frieden. Ist ein Gebet Habakkuks erhört worden von Gott? Hat es sein Wohlgefallen gefunden? Mitten im Zorn gedenke des Erbarmens. Weiter. Nicht nur 144.000 werden versiegelt, eine unzählbare Schar herausgerettet aus diesem Tag der Rache. Gesichert in Christo Jesu. Sondern ein ganzes Weib aus Israel, eine Heilskörperschaft als Weib, ist schon in der Mitte, am Ende der ersten 3,5 Jahre, so reif als Weib, dass sie fähig ist, einen männlichen Sohn zu zeugen, zu gebären, der wiederum eine besondere Heilskörperschaft aus Israel ist. Männlichen Charakter gegenüber dem sonst immer weiblichen Charakter Israels. Der wird entrückt in der Mitte der Woche vom Zugriff des Drachen zu Gott und seinem Thron, mit uns zusammengefügt, männlich, zu dem Christus, wie ich sehe. Das Weib wird in Sicherheit gebracht, irgendwo, in einer Wüste, aber nicht auf der Erde. Denn die ganze Erde ist dem Zugriff des und der Vollmacht des Satans und des Antichristen unterstellt. Deshalb bekommt dieses Weib die beiden Flügel des großen Adlers, negativ von Christus, Satan. Ihm werden die Kräfte genommen, die ihn befähigen, bis zum Thron Gottes sich zu erheben. Genau, und diese Kräfte werden ausgerechnet der Körperschaft gegeben, die er verschlingen will. Und sie entflieht. Sein Zugriff, wann? In der Mitte der Woche. Es bleiben nur noch die übrigen ihres Samens und die kommen noch in die große Drangsal, die das Zeugnis Jesu war. Also in der Mitte der Woche ist, ich sehe so, ungefähr die Hälfte von ganz Israel dann, das Gott offenbar dargestellt haben wird, auch aus allen Stämmen, in Christo Jesu. Nur deshalb, weil wir schon vorher vollendet sind. Und wenn es heißt, beim Schall der siebten Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet, dann sehe ich so, wir sind das Geheimnis Gottes. In dem Leben und Leben sind wir. Wenn wir in diesen Tagen entrückt werden, wohin kommen wir dann? Vor den Richterstuhl Christi. Da wird oben in der Familie Gottes unter uns alles noch gerichtet, verbrannt. Was noch gerichtet werden muss, geläutert werden muss. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt ist die Gemeinde, der Leib des Christus, vollendet. Wann? Wenn unten die siebte Posaune erschallt. Aber jetzt kommt das Große, mit dem möchte ich dann schließen. Diese siebte Posaune ist ja eine Gerichtsposaune über die Menschheit, die Bosheit des Abfalls der Menschen. Die Posaune Gottes, die für uns gegeben ist, ist nicht diese. Genauso wie das Siegel des lebendigen Gottes, das der eine Engel bringt, keines von den sieben Siegeln ist. Nicht? Die sieben Siegel sind Gerichtssiegel. Und das Siegel, das der Engel trägt und sich dessen bedient, darüber verfügt, ist das Siegel des lebendigen Gottes. Und die Posaune, die für uns erschallt, ist die Posaune Gottes. Und keine dieser sieben Posaunen, das sind Gerichtsposaunen und nicht Posaunen Gottes. Sehen wir die Übereinstimmung? Sehr gut, wenn wir es sehen. Hier die Erweisung der Barmherzigkeit Gottes. Hier das Maximum der Erweisung der Barmherzigkeit Gottes. Jetzt kommt das Anbetenswürdigste. Offenbarung 15. Ganz kurz. Offenbarung 15, die Zornschalen erscheinen. Wie? Wir lesen nicht, um es kurz zu fassen. Aus dem Heiligtum Gottes im Himmel treten sieben Engel hervor, aus dem Heiligtum, bekleidet mit reinen weißen Kleidern, mit einem goldenen Gürtel um die Hüften und die Brüste. Trägt jeder eine goldene Schale. Die sind gefüllt mit dem Grimme Gottes. Was ist das? Zum ersten Mal wirklich etwas, was denn das Wort, den Begriff Prozession im höchsten, heiligsten Sinne des Wortes darstellen könnte. Aus dem Heiligtum. Sieben Engel. Sieben goldene Schalen. Die treten in ihrer Geweihtheit und Heiligkeit hervor. Und der Grimm Gottes ist nicht in irgendwelchen verrosteten Blechgeschirren, nicht wahr? Um da auf die Gottlosen herabzugießen, was ja nach unserer Meinung gerade noch zu viel wäre, nicht? Sondern goldene Schale, Geist geordnet. Das Maß des Grimmes Gottes in goldenen Schalen von heiligen Engeln in wunderbarer Prozession antreten. Also ist es etwa so, wenn der Zorn Gottes über die Menschheit hereinbricht, etwa so, dass Gott jetzt ja, seine Wut und seinen Grimm und seinen Zorn wie einen Mensch überströmen lässt und kurz und klein schlägt, was gerade in den Weg kommt. Ja. Ich muss das ja mal so sagen, damit wir das gotteswürdige Zeugnis beachten. Was Zorn Gottes betrifft und der Grimm Gottes, den Grimm Gottes anbelangt. Und jetzt geschieht Folgendes. Die Engel sind draußen. Jetzt erfüllt der Rauch der Herrlichkeit Gottes seinen himmlischen Tempel. So gewaltig, dass niemand, kein Cherub und Seraph oder irgendeiner der Engel noch drin verweilen könnte. Bis die sieben Zorngerichte vollendet sind. Also, Gott ist in dieser letzten furchtbarsten Gerichtszeit für niemand zu sprechen. Warum? Die Erklärung dürfte das Vorbild bei Josef sein. Josef hat eine Zeit lang harte Worte gegenüber seinen Brüdern gesprochen in Ägypten, nicht als erhöhter Herr. Solange er harte Worte sprach mit ihnen, redet er durch einen Dolmetscher, durch einen Ägypter zu ihnen. In dem Augenblick, wo er sich nicht mehr ein Tal zurückhalten konnte, sich zu offenbaren, wer er sei, was tat er zuerst? Ägypter alle raus, keine Dolmetscher mehr. Zieht sich zurück ins innerste Gemach, weint sich aus, wäscht sein Angesicht, und kommt heraus ich bin Josef, euer Bruder, fürchtet euch nicht. Und so weiter. Das ist Christus. Das ist der Vater. Er zieht sich zurück ins Innerste gemacht. Und weint. Liebt er seine Geschöpfe jetzt nicht mehr, weil er sie richtet? Weil er sie züchtet? Mit Skorpionen? Weil er sie so lieb hat. Offenbart sich in Sorge erst wann, wenn die Gerichte vorüber sind. Deshalb beginnt das Buch der Offenbarung in Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab und durch seinen Engel, wenn ich jetzt sage, den ägyptischen Dolmetscher, hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt. Dinge handelt, die nicht dem Herzen Gottes entsprechen. Solange er harte Worte redet mit seinen geliebten Geschöpfen, redet er durch Engel. Selbst nicht, ist das nicht unverständlich, dass der erhöhte Herr Jesus seinen geliebten Apostel Johannes nicht ehrt, indem er persönlich ihm die Dinge übermittelt, sondern einen Dolmetscher dazwischen setzt, einen Engel, seinen Engel. Und Offenbarung 22, im etwa sieben letzten Vers, sagt Jesus selbst, ich habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu verkündigen. Warum? Der Engel. Und dieser vom Herrn Jesus gesandte Engel war in den Augen des Johannes so gewaltig, dass das Unglaubliche geschah, nämlich, dass er zweimal vor diesem Engel niederfiel und ihn anbeten wollte. So gewaltig war dieser Engel. Gott selbst richtet niemand. Und der Sohn desgleichen sagt, ich bin nicht gekommen, den Kosmos zu richten, sondern zu retten. Ja, und doch muss Gott die Welt richten. Gott genau. Solange nach dem Gesetz, das heilig, gerecht und gut ist, von Engeln angeordnet läuft. Gesetzgeber, Engel, unter der dem Vorsitz Gottes oder des Christus. So sind auch die ausführenden Behörden der Dinge, die das Gesetz von denen voran, unbarmherzig, die gegen das Gesetz gesündigt haben, die ausführenden Behörden sind wieder Engel. Von ihnen, sagt Gott, sie wissen nichts und verstehen nichts, nämlich von Liebe und Barmherzigkeit. Deshalb zieht Gott sie zurück, übergibt ihnen die ausführenden unbarmherzigen Gerichte, um dann einen Zeitpunkt erscheinen zu lassen, wo diese unbarmherzigen Richter vor ein Gericht gestellt werden, das Gott Wehl übergeben hat. Wisset ihr nicht, dass ihr die Engel richten, dass ihr den Kosmos richten werdet? Warum? Weil wir dann richten können nach dem Wohlgefallen der Barmherzigkeit in Christus Jesus. Und das letzte Wort dieses Gerichtsbuches heißt, und der Geist und die Braut sprechen. Komm, zu wem ist dieser Komm-Gruß, dieses Marsch auf, dieses Aufgebot gerichtet an den? Vom Geist und der Braut, komm. Wer soll kommen? Nicht der Herr Jesus, der Herr ist der Geist. Und die Braut kennen wir auch aus Israel. Die beiden zartesten Instrumente, die es vor Gott gibt, den Heiligen Geist und die Braut. Sprechen kommen. Wer kommen soll, ist klar. Wen da dürfte? Ich stelle dann immer gern die Frage, hat einer, nämlich der reiche Mann im Gleichnis vom armen Lazarus, hat der Durst? Schon lange. Möchte er trinken? Auch schon lange. Aber solange das Gesetz herrscht, ist es unmöglich, dass der getränkt werden kann. Das dem Gesetz Unmögliche aber tat Gott in Christus Jesus. Und jetzt kann der Geist und die Braut sprechen, komm. Hast du Durst? Ja. Willst du kommen? Und wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Aber bitte, derjenige, der kommen will und trinken, darf erst wann kommen und trinken? Und wer es hört, er dürfte kommen. Der spreche, komm. Zu wem? Zu seinem Hintermann. Von dem er weiß, der dürfte auch. Der reiche Mann hatte ja noch 5 Brüder. Um die hat er schon Fürbitte getan. Dass die nicht auch an diesen Ort kommen. Nun, wer es hört, der spreche, komm. Und dann erst kann er.
Erwartet. Das heißt also, wir können sagen, diese 2 Tage werden voll. Diese 2 Tage oder diese 2000 Jahre von Jesus bis zu seinem Wiederkommen, die werden voll werden. Und dann steht etwas in Lukas 12, Vers 38. Der Herr kommt in der 2. Nachtwache und in der 3. Nachtwache. In der 2. und, da steht der und zwischen. Die 2. Nachtwache ist Mitternacht. Also nach den römischen Soldatenrechten, da war es nur so, da fingen die Nachtwachen fingen abends um 6 an, ging bis abends um 9, das war die erste. Da war Wachablösung. Die 2. ging von 9 bis 12 Uhr, also bis Mitternacht. Die 3. von 12 bis 3 Uhr morgens und die 4. Nachtwache von 3 Uhr morgens bis 6. Und dann fing der Tag wieder an. Von 6 bis 6 waren Tagesstunden. Das waren die 12 Tagesstunden, von der auch einmal gesagt wird, als Jesus ausging in diesem Gleichnis, wo er sagt, Arbeiter zu dienen. Das ist die erste Stunde, das war also 5 Uhr nachmittags.